Deutschlandfunk Kultur Interview.
Aufmachen oder zulassen. Die Debatte um Lockdown und Ausstieg wird schon seit Tagen geführt. Und sie durfte auch dieses Wochenende bestimmen. Nächsten Mittwoch beraten Kanzlerin und Länder über das weitere Vorgehen. Aber was bedeutet schon Vorgehen? Denn viele haben den Eindruck, es tut sich überhaupt nichts. Rolf van Dyck ist Professor für Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und hat ein wissenschaftliches Auge geworfen auf den Stillstand an sich. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Welke, hallo.
Inwieweit lässt sich das überhaupt trennen, der individuelle und der gesellschaftliche Stillstand?
Also aus der Perspektive des Menschen, des einzelnen Menschen, ist immer wichtig, was tun andere. Man nimmt sich immer Vorbilder, man versucht immer, sich zu vergleichen. Und gerade in Situationen von Unsicherheit tun wir das. Also wir leben ja alle in einer Situation und leider jetzt schon lange, wo man eigentlich nur, wie die Politiker immer sagen, auf Sicht fahren kann. Keiner weiß, wie wird es nächste Woche, wie wird es nächsten Monat, wie wird es in 3 Monaten. Und in diesen Zeiten von Unsicherheiten halten wir uns bei den eigenen Aktionen, Handlungen, bei den Bewertungen von Dingen an das, was die Familie tut, der Nachbar tut, die Kolleginnen und Kollegen tun und so weiter.
Viele hatten sich daran gewöhnt, dass sich ihr Leben immer weiter dreht. Das nächste Event, die nächste Reise, der nächste Termin. Und jetzt passiert von all dem nichts. Und zwar auch nicht erst seit gestern, sondern seit ungefähr einem Jahr. Brauchen die Menschen diese Zeit, bis sie den Ernst der Lage erfassen? Oder passiert genau das Umgekehrte?
Das Problem ist ja, dass wir teilweise sogenannte paradoxe Effekte sehen. Das heißt, nach dem ersten Lockdown, der ja wunderbar funktioniert hat und als die Zahlen runtergingen, hat man im Anschluss gedacht, naja, so schlimm war es gar nicht und hat dann vielleicht zu unbeschwert den Sommer und den Herbst verbracht. Das gilt auch für die Politik, das gilt nicht nur für die Menschen, sondern vor allem für die Politik, die zu spät dann reagiert hat. Und dann brauchten wir offensichtlich im November, Dezember die hohen Infektionszahlen und die vielen Toten, um aufzuwachen und zu merken, Mann, das ist doch schlimmer, als wir alle dachten.
Woran scheitert dann die Disziplin, wenn es darum geht, die Corona-Regeln auch an einem sonnigen Samstagnachmittag im Park einzuhalten?
Ich weiß nicht, ob die Disziplin wirklich auf breiter Front scheitert. Wir selber haben zur Zeit des ersten Lockdowns Studien gemacht. Damals haben zwischen 10 und 15% gesagt, dass sie die Maßnahmen nicht einhalten würden. Jetzt sind es, wenn man sich gestern oder vorgestern die Zahlen des Deutschlandtrends anschaut, vielleicht 20, 23%, die zumindest sagen, die Lockerungen gehen uns zu weit, die Beschränkungen, die Einschränkungen gehen uns zu weit. Das heißt, wir haben es mit vielleicht einem Viertel der Menschen zu tun. Es werden mehr, es werden wahrscheinlich auch täglich mehr. Auch das ist wieder ein Effekt des Vergleichs. Je mehr Menschen man sieht ohne Maske, je mehr Menschen man hört auf den sozialen Medien, die Beschränkungen nicht einhalten, umso mehr glaubt man, das ist das neue Normal. Trotzdem ist es noch eine Minderheit.
Ihre Arbeit beschreiben Sie als eine Arbeit an der Schnittstelle von Sozialarbeits- und Gesundheitspsychologie. In welchen Bereichen sind denn die Einschränkungen aus Ihrer Sicht am schwierigsten zu ertragen?
Ich glaube, am schwierigsten sind zu ertragen die Kontaktbeschränkungen. Anders als im Deutschland-Trend, dort wurde ja gefragt, wo würden Sie am schnellsten lockern? Da haben die Menschen als erstes die Geschäfte genannt, als letztes die Restaurants und die Kontaktbeschränkungen waren irgendwo in der Mitte. Aus unseren Studien wissen wir, dass die Kontaktbeschränkungen wirklich massiv negativ wahrgenommen werden. Das fällt den Menschen schwer. Wir selber als Sozialpsychologen untersuchen, inwieweit unsere Gruppenmitgliedschaften, unser Zusammensein mit anderen, unsere Gesundheit beeinflusst. Und ich glaube, hier hat Corona auch Nebenwirkungen und macht die Menschen krank. Das zeigen auch unsere Studien, selbst wenn sie gar nicht an Corona leiden, weil sie an der Einsamkeit, an der Isolation leiden und an der Tatsache, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen und andere Menschen nur noch als kleine Kacheln in der Zoom-Konferenz finden.
Mit welchen Symptomen gehen diese Erkrankungen einher?
Das sind zum Teil Stresssymptome, also Erschöpfung, obwohl man gar nicht arbeitet oder nicht mehr arbeitet als sonst. Das sind aber auch körperliche Symptome. Also wir haben gefunden im Abstand von 4 Wochen, dass diejenigen, die sich bei der ersten Befragung stärkere Sorgen gemacht haben, dass die 4 Wochen später auch mehr Kopfschmerzen, Magenbeschwerden äußerten.
Welche Kompensationsmöglichkeiten gibt es für diese Einschränkungen? Und damit meine ich nicht die nächste Serie im Streaming-Angebot.
Naja, also ich glaube, wir haben schon auch einiges mitgenommen. Der Digitalisierungsschub, der auf der Arbeit oder in Schulen stattgefunden hat, ist in den privaten Bereich rübergegangen. Ich kenne viele Menschen, die auch FaceTime mit ihren Großeltern jetzt telefonieren, was sie vorher nie gemacht haben. Ich kenne Menschen, die familiär oder mit Freunden, mit dem Kegelclub auch Zoom-Konferenzen und solche Dinge organisieren. Und das ist ja nichts Schlechtes. Das kann man ja beibehalten. Wir haben ja auch ohne Krise immer mal wieder Situationen, in denen wir die anderen nicht sehen können, weil wir umgezogen sind oder weil wir gerade beruflich woanders unterwegs sind. Und dann ist es ja schön, wenn man das beibehält. Also das ist sicher eine Sache. Etwas anderes ist, und das haben wir im ersten Lockdown gesehen und kriegen wir jetzt vielleicht wieder, spazieren gehen, draußen sein, die Natur genießen. Die Natur hat profitiert von der Krise. Es gibt mehr Vögel in Deutschland, es gibt weniger Verkehr. Und es macht ja einfach Spaß, wenn jetzt das Wetter wieder gut wird und die Temperaturen raufgehen, sich viel draußen im Freien zu bewegen, mit Abstand.
Sie haben im vergangenen Jahr im Interview bei uns gesagt, Menschen sind unvernünftige Wesen. Wie viel Hoffnung macht das denn dann, Corona in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen?
Naja, wir sehen ja Fortschritte bei der Impfkampagne. Es sind wahrscheinlich bis Montag 4 Millionen Menschen geimpft. Dazu kommen die 2,5 Millionen, die schon Corona hatten. Das heißt, so langsam nähern wir uns der 10%-Marke von denen, die schon nicht mehr krank werden kann. Unter den Geimpften sind vor allem natürlich die älteren Menschen und Risikogruppen. Das heißt, die Belastung in die Krankenhäuser hinein wird langsam auch abnehmen. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt mit steigenden Temperaturen auch Situationen bekommen, in denen der Druck nicht ganz so groß mehr ist oder in denen die Einschränkung tatsächlich etwas gelockert werden kann. Wir bleiben leider unvernünftige Menschen, deswegen müssen wir und müssen Sie als Medien auch immer wieder auf die vielen vernünftigen Hinweisen, die den Beschränkungen nachkommen und nicht so sehr das Augenmerk richten auf die, die es nicht tun, weil, wie gesagt, die werden dann als Beispiele herangezogen, als Vorbilder gesehen und man hat so den Eindruck, naja, das sind so viele, die keine Maske zum Beispiel tragen, dann brauche ich das auch nicht tun. Das Gegenteil sollte man immer wieder betonen. 70, 80, 85% der Leute tragen eine Maske und deswegen solltest auch du das tun.
Sozialpsychologe Rolf van Dyck über Aushalten in Corona-Zeiten und ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.